Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport, Episode 04 plus 5. Erste Folge nach knapp, nach über zwei Wochen und die letzte Episode des Jahres. Wieder mit mir, Robert Gerda, Sky-Reporter beim Digitalbereich und mit der große Schlabern. Dirk, ja. Wieder zurück aus London.
Ach ja, erstmal frohe Weihnachten, oder? Müssen wir wünschen. Und kleine Entschuldigung, wir beide waren im Weihnachtsurlaub und das haben wir uns auch verdient. Von daher müsstet ihr jetzt ein bisschen, wir wollten euch eigentlich nur auf die Folter spannen. Wir wollten den Spannungsbogen nochmal erhöhen, dass ihr vorm Jahreswechsel dann nochmal eine Kanüle Schalker Markt bekommt. Und vor allem hatten wir keine Lust, über Braunschweig zu reden.
Ja. Das wussten wir vorher, dass das in die Hose geht.
Ja, genau.
Ja, auch von mir natürlich frohe Weihnachten an alle Hörer da draußen. Und ja, einen guten Rutsch, wenn wir dann am Ende der Sendung
wünschen. Das machen wir am Ende der Sendung.
Jo, wir haben zwar nicht aufgezeichnet, aber der FC Schalke hat natürlich weitergespielt und es ist so ein bisschen was passiert. Lass uns aber erstmal persönlich mal beginnen. Dirk, du warst über die Feiertage in London und hast den Boxing Day verbracht. Wie war denn dein Weihnachten?
Also das ist tatsächlich für meine Familie so ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Ich mache das jetzt schon seit 9 Jahren, dass ich immer am ersten Weihnachtsfeiertag losfahre. Ist natürlich für die Kiddies jetzt nicht ganz so geil, aber die kennen das halt nicht anders, ne? Papa fährt dann rüber. Es ist eine ganz besondere Stimmung. Also das kann man gar nicht so wirklich greifen, was dann da rund um die Stadien los ist. Es ist da einfach gelebt. In diesem Jahr wollte die Premier League es ja nicht so groß haben. Deswegen war ich in der zweiten Liga unterwegs bei Birmingham. Marvin Ducksch besucht, ne? Christoph Klarer kennt auch noch der ein oder andere aus der zweiten Liga. Der spielt da ja auch. Also das ist schon morgens, ne? Also der Spieltag ist ja über den ganzen Tag gesplittet. Ich weiß, viele Fans sagen, Mist. Aber es ist jetzt, sag mal so, für den Fußballfan, der Fußball gucken will, der kriegt einfach den kompletten Tag Fußball. Und das ist in England tatsächlich genauso auch gelernt, ne? Also die gehen morgens nochmal vielleicht eine Runde einkaufen und dann gehen die mit der ganzen Familie in den Pub. Kinder sind dann da auch erlaubt. Die siehst du sonst an normalen Spieltagen eher selten bis gar nicht. Und dann sitzen die da und es ist eine ganz tolle Stimmung. Und dann geht man rüber ins Stadion. Auch da laufen die ganze Zeit nur Weihnachtslieder. Alle haben irgendwie Weihnachtsmannmützen auf und so. Und danach geht man nach Hause und guckt mit der Familie noch die restlichen Spiele. Und ja, also es ist echt eine tolle Stimmung. Und ich bin von Birmingham dann ja nach London, habe da auch noch 2 Spiele gemacht. Und es ist Wahnsinn, wie viele deutsche Sport- und Fußballfans sind natürlich jetzt gerade, muss man Sport sagen, weil die voll nämlich nicht nur Fußball gucken, sondern die gucken auch Darts, ich dann in London getroffen habe. Das war schon recht, recht cool. Also abends, wenn du im Pub bist, irgendwo an irgendeinem Tisch wird immer Deutsch gesprochen, weil zweite Liga, dritte Liga, kriegst du auch einfacher Karten, nicht einfach, aber einfacher und natürlich die alle ins Eddie Paddy gegangen sind. Also es ist eine tolle Stimmung. Ich mache das gerne, auch wenn die Familie ein bisschen leiden muss, aber dafür kriegen sie jetzt noch mal ein bisschen Urlaub hinten drauf.
Ja, wunderbar. Und da werden wir schon auch, fangen wir heute mal mit Das ist geil an. Du hast nämlich von den Fans, die du gerade beschrieben hast, auch ein paar, ja, sagen wir mal, also Schalke-Fans sind ja verrückt, haben festgestellt und sind nicht nur in Gelsenkirchen verrückt, sondern auch auf der Insel. Erzähl mal.
Ja, ich war, als ich bei Crystal Palace war, habe ich gedacht, ach, ich mache einfach ein schönes Ding, weil ich eben abends in den Pubs immer die ganzen Fans getroffen habe, also Deutsche, die da unterwegs waren. Ich mache mal kurz einen Aufruf über meinen Instagram-Kanal, ob irgendjemand Deutsches im Selhurst Park ist, in Crystal, dass wir ein kurzes Interview machen können. Und dann meldete sich Finn bei mir. Finn kommt tatsächlich nicht aus Deutschland, obwohl die perfekt Deutsch gesprochen haben, sondern aus Luxemburg. Und Finn war mit seinem Papa und seinem Kumpel, glaube ich, da. Ben hieß der, meine ich. Und die hatten ein Knallerprogramm. Die haben nämlich, ich glaube, 5 Spiele gesehen. Unter anderem waren die bei Luton, da in diesem Stadion, wo man so hinten durch die Gärten geht, um in den Gästeblock zu kommen. Das ist ganz abgefahren. Waren auch im Sellers Park, haben auch eine Session im Ellipelli mitgenommen beim Darts und sind tatsächlich heute Abend beim Knallerspiel Arsenal gegen Villa dabei. Und die waren richtig gut drauf. Ich habe gefragt, wie sie das mit den Karten gemacht haben, auch finanziell. Aber war wohl ein Weihnachtsgeschenk vom Papa. Und dann habe ich ihn hinten raus gefragt, so, um was hat dir am besten gefallen? Dann sagt er, alles Blau-Weißes, denn ich bin Schalke-Fan. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Klar, die meisten, die mir folgen, sind wahrscheinlich irgendwo ein bisschen Königsblau. Aber ja, und er sagte, ja, Schalke-Fan. Und er hat mir jetzt auch nochmal geschrieben, wir haben das Interview dann ja bei Sky ausgespielt. Das Interview hätte jetzt schon halb Luxemburg gesehen. Also liebe Grüße an Finn und seinen Vater. Geile Tour. Wie gesagt, der Vater dürfte jetzt arm sein.
Ja, und das Spiel heute hat es natürlich tatsächlich in sich. Aston Villa, mag man ja gar nicht glauben, aber die haben 11 Spiele in Folge gewonnen.
11 Pflichtspiele.
Mit das, ja. Der 11 Pflichtspiele, ja, aber mit das heißeste Eisen, was es im europäischen Fußball gab.
Aber ganz ehrlich, also wenn du dir, ich bin überhaupt kein Freund von Expected Goals, wobei ab und zu ist das schon mal ganz witzig, wenn du siehst zur Halbzeit so Expected Goals 0,02 gegen 0,01. Aber wenn man nur nach den Expected Goals geht, wäre Villa auf Platz 15. Also die spielen so diesen, wir haben ein bisschen Matchglück und ja, gewinnen eher knapp Spiele-Faktor bisher. Das ist ja immer das, was so meistens auf Strecke dann nicht funktioniert. Ne? Dann setzt sich ja dann doch eher die Qualität durch.
Ja, mag sein, aber 11 Spiele am Stück sind 11 Spiele am Stück. Und da sind auch Spiele dabei, die haben jetzt in Chelsea gewonnen vor ein paar Tagen. Die haben Manchester City geschlagen. Also mal sehen, was sie jetzt gegen in London machen. Aber wenn sie da auch noch gewinnen, dann ziehen die an Arsenal, glaube ich, sogar vorbei oder sind punktgleich.
Also, sie sind 2 Punkte hinter Arsenal. Und auf Platz 3, ne? Ja, dann ziehen sie vorbei, ja. Genau, ja, muss man gucken, was City dann noch macht. Also ich fand's ganz nett, die Überschrift bei der BBC war, are they Kings or Kingsmaker? Weil können sie selber oben mitspielen oder werden sie wieder eingreifen? Weil die letzten Jahre waren sie immer das Zünglein an der Waage, weil sie zum Beispiel letztes Jahr oder davor das Jahr auch Arsenal in der Rückrunde ganz empfindlich geschlagen haben hinten raus. Ne? Arsenal ist jetzt zum 5. Mal über Weihnachten an der Tabellenspitze und die letzten 4 Mal hat es nicht geklappt hinten raus. Ja, hoffentlich ist das kein Omen auch für die zweite Liga in Deutschland.
Das hoffen wir auch nicht. Ich will mal Nostradamus, ich behaupte, es wird dieses Jahr auch nicht reichen. Also ich glaube nicht, dass Pep Guardiola und Manchester City mit dem Kader, den die haben, Aston Villa wird am Ende dann nicht Meister werden. Ja. Dennoch muss man sagen, ich meine, wenn man sich den Kader anschaut, man kennt Emiliano Martinez im Tor und dann kennt man so ein paar Ex-Lüdenscheid-Nordlichter da. Aber ansonsten ist halt schon sehr, sehr wenig. Übrigens, Jadon Sancho spielt da. Es spielt halt überhaupt keine Rolle. Gell? Kein Tor, kein Assist, kein gar nichts. Eigentlich auch ganz interessant.
Also Unai Emery macht das echt super. Ne? Der hat echt ein Händchen. Also ich weiß nicht, der hat jetzt auch gegen Chelsea hatte den Sieg eingewechselt. Das hat er davor, die Spieler auch. Der hat ein ganz tolles Händchen. Sagen die Spieler auch. Ne? Also was der für taktische Vorgaben, vielleicht doch ein bisschen Parallelen zu Schalke. Also der muss denen ganz, ganz klare, gute Matchpläne an die Hand geben für die Spiele. Und deswegen funktioniert das so. Die Spieler loben den ziemlich.
Ja, ich halte den auch generell für einen völlig unterschätzten Trainer. Der war ja auch bei Villarreal, als die damals die Bayern in der Champions League rausgeworfen haben. Also der kann schon aus relativ wenig relativ viel machen. Also naja, aber wir sehen keinen Aston Villa Podcast, sondern einen Schalke 04 Podcast. Die Luxemburger, das kann man jetzt übrigens schon mal sagen, Luxemburg wird nicht zum letzten Mal in dieser Episode Thema sein. Aber bevor wir dazu kommen, Schalke hat einen relativ wichtigen oder einen sehr wichtigen Deal eingetütet. Veltins hat verlängert um 10 Jahre. Dirk, was kannst du uns zu dem Deal sagen?
Also erstmal muss man sagen, das kommt tatsächlich ein bisschen überraschend, weil es durchaus auch in den letzten Jahren ein paar Stimmen gab, die sagten, so ob dieser Deal so langfristig nochmal zustande kommen wird. Das war zumindest mal hier und da bei ein paar Gerüchten durchaus fraglich. Ich finde, das ist ein super Deal, auch ein langfristiger Deal. Es ist auch ein guter Deal. Es ist vor allem auch einer, mit dem sich die Schalke-Fans total identifizieren können. Ich glaube, es gibt ja kaum einen Stadionnamen, wenn nicht überhaupt über irgendeinen anderen Stadionnamen, der so gut zum Fußball und zu diesem Verein passt wie dieser. Also ich glaube, jeder Fan eines anderen Vereins wird sofort tauschen, wenn das Stadion nach dem Bier der Region, also es ist ja eigentlich übertrieben, ne? Veltins kommt ja aus dem Sauerland, aber es ist ja so das Schalke-Bier irgendwie geworden. Und wenn du so einen Partner behalten kannst, ich glaube, das ist auch ein dickes Zeichen an die anderen Partner, die schon langfristig dabei sind. Und da muss man auch sagen, also Veltins ist ja auch immer da geblieben, auch als es runterging, als Corona war. Und wenn du so einen Partner hast und den dann auch wirklich für so lange halten kannst, kam ich, ein paar Fans haben mir geschrieben, ob das jetzt mit Inflation und so, ob das da nicht ein blöder Deal auf so eine langfristige Sache ist. Ey, das ist ein langfristiger, super Deal. Also ganz ehrlich, kannst du dir irgendeinen anderen Namen für das Stadion vorstellen? Ich würde sagen, nein. Das ist einmal schon mal total wichtig. Dann hast du eine totale Sicherheit für 10 Jahre und du hast einen guten Partner so lange an Bord. Ich fand das mal super, der Felddienstchef vor 2 Jahren, ich glaube, es ist mittlerweile jemand anders, der hat ja gesagt, es ist die größte Kneipe der Welt, passt ganz gut. Ich glaube, dass beide Seiten von diesem Deal sehr profitieren und für Schalke ist das halt Planungssicherheit und das ist das, was in dem Geschäft aktuell am meisten zählt.
Ja, und wie du sagst, auch die Strahlkraft. Also es ist ja Felddienst kennt man ja nicht nur in Gelsenkirchen oder im Sauerland oder im Pott, sondern auch hier in München. Also Felddienst ist ja
Ist ein guter Deal.
Begriff in ganz Deutschland und wir hatten ja das Thema auch mal, dass Schalke sehr viel auf regionale, kleinere Partner setzt. Das ist halt jetzt tatsächlich die Ausnahme und vielleicht kommen da ja noch der ein oder andere große Partner dazu.
Also das war jetzt mal so ein Deal, wo ich gesagt habe, der fehlte bisher. Also das ist, ne, klar, Schalke möchte ja immer diesen Adidas-Deal weiter nach vorne heben, da habe ich ja schon genug zu gesagt, aber den Deal finde ich jetzt einfach mal richtig gut.
Wunderbar. Und da soll noch einer sagen, wir sind immer zu negativ und zu kritisch. So. Dann, bevor wir dann zum Sportlichen kommen, wir haben Fragen aufgerufen und ich würde mal sagen, kommen dir wie viel? 98% aller Fragen. Ja, wer kommt denn? Was ist mit dem? Was ist damit? Was ist hier? Nur Transferanfragen. Wer geht und so weiter. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir machen jetzt einen größeren Transferteil. Und fange da an mit den Gerüchten um mögliche Neuzugänge. Es gab jetzt die Gerüchte um Samet Basta nochmal. Da können wir sagen, Dirk, das wird nichts. Der könnte eventuell zu Bochum gehen, aber wird nicht zu Schalke kommen, korrekt?
Genau, Samet Basta ist kein Thema auf Schalke, ist ein junger Stürmer, der derzeit bei Real Zaragoza spielt. Ich sag mal so, vom groben Profil hätte das vielleicht irgendwie gepasst, aber Zaragoza will da auch eine Menge Geld für haben. Aber wie gesagt, der ist kein Thema auf Schalke. Bochum schielt ein bisschen auf den, die wollen sich in der Offensive verbessern, aber ich glaube, die können das gar nicht bezahlen. Ich glaube, Zaragoza ruft da auch 2 Millionen auf oder so. Bochum will nur leihen. Also ob der wirklich in den Pott kommt, ist fraglich und wenn, dann eher an die Kastropper als nach Gelsenkirchen.
Ja, muss man auch sagen. Also letztes Spiel eingewechselt worden, 2. November. Also ist auch schon ein bisschen her. Also
aber ist halt 21, ne? Also ist ja auch mal die Frage, ob ein Spieler, das hat ja tatsächlich auch immer damit zu tun, passt du in den Verein oder nicht. Also das sieht man ja immer wieder, dass Spieler bei manchen Vereinen nicht funktionieren und dann plötzlich unter bestimmten Trainern dann funktionieren. Ne? Also Schalke will in der Offensive was machen. Schalke wird auch aller Voraussicht nach in der Offensive was machen, aber Samet Basta wird es nicht.
Ja, nee, ich meinte das auch gar nicht negativ, sondern nur, wenn man den leiht, dann braucht er auch eine gewisse Zeit, bis der sich, hat keine Spielpraxis. Wir haben den Kollegen ja auch mal in einer früheren Episode auch mal beleuchtet, hat sicherlich gute Anlagen, aber kein Thema auf Schalke, das kann man da wie gesagt zumachen. Dann gab es noch die Gerüchte um einen Carlo Holse, das fand ich relativ wild, von Samsunspor spielt er unter Thomas Reis, Ex-Trainer von Schalke, ist aber absoluter Stammspieler der Super League. 17 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen im Pokal, auch nochmal 2 Tore in 6 Spielen. eigentlich viel zu teuer. Hast du irgendwas in die Richtung gehört, dass der ein Thema sein könnte?
Nein, also die Frage ist natürlich auch, wie viel Geld Schalke wirklich in die Hand nehmen möchte. Also ich bin ganz häufig gefragt worden, geht Frank Baumann all in? Das hat er auch selber bei uns ja schon gesagt. Sie sind schon all in gegangen. Sie haben ja in der vergangenen Transferperiode im Sommer schon über Budget transferiert, nämlich den letzten Transfer von Christian Gomez gemacht. Da sieht man schon, da haben sie über 1 Million mehr ausgegeben, als sie eigentlich wollten und eigentlich auch konnten. Und alles, was Schalke jetzt im Winter macht, fehlt halt im Budget für den Sommer. Das heißt, das wird jetzt ganz genau geprüft. Und ich weiß, dass Frank Baumann nicht einfach nur transferiert, weil er was machen will, so nach dem Motto, jetzt müssen wir was machen, dann machen wir auch was. Sondern es wäre Geld da, Schalke würde auch Geld in die Hand nehmen, aber es muss halt passen und irgendwelche Mondpreise und du weißt, im Winter ist es schwierig, gerade wenn du einen Spieler holen möchtest, der relativ schnell funktioniert, das heißt, der darf jetzt nicht ein ganzes Jahr auf der Bank gesessen haben, dann wird das halt auch teuer, weil die abgebenden Vereine natürlich auch Ersatz haben wollen und das wird Schalke dann nicht machen. Also Schalke hätte das Geld um ein, vielleicht sogar 2 Transfers, dann wäre der 2. aber deutlich kleiner und eher was für die Breite zu machen, aber nicht um jeden Preis. Und dann jetzt irgendeinen zu holen, der irgendwo funktioniert, das halte ich für eher ausgeschlossen. Aber es wäre auch Geld da, um ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen.
Jo, dann gab es noch ein drittes Gerücht, das relativ schon als fix verkündet wurde in serbischen Medien, nämlich der Kollege Janis Karabeljov, das ist ein Sechser, war der absolute Stammspieler unter dem alten Trainer, dann nach dem Trainerwechsel spielt er immer noch, aber kommt jetzt hin und wieder auch mal von der Bank. Angeblich, Partizan braucht Geld, will auch unbedingt wohl verkaufen und auf jüngere Spieler setzen. Der Kollege ist 29, also jetzt auch nicht mega alt, aber halt auch keine 21 mehr. Würde mich jetzt persönlich wundern, weil da würde ich sagen, auf der 6 haben wir, hat Schalke eigentlich überhaupt keine Sorgen. Keinerlei, eigentlich auch kein Bedarf, aber was kannst du zu dem sagen?
Also es ist ja ganz interessant, dass alle Spieler, die irgendwo ins Schaufenster gestellt werden sollen, immer mit Schalke 04 in Verbindung gebracht werden. Und Janis Karabeljov ist einer davon, wird aber auch kein Schalke-Spieler werden, genauso wie alle anderen Gerüchte, die bisher aufgetaucht sind. Das sind eigentlich alles beratergesteuerte Dinge, die versuchen damit halt den Marktwert und vor allem auch die Scheinwerfer ein bisschen hochzudrehen für die Spieler. Also alle bisher genannten Gerüchte, ne, sei es Basta, sei es jetzt Karabeljov oder so, stimmen nicht. Schalke 04 wird was machen, aber absoluter Fokus hat die Offensive und wie gesagt, ein möglicher 2. Transfer wäre dann für die Breite. Ob es dann wirklich ein 6er wird oder eher was für die Außenbahn, das muss man dann mal sehen. Ich glaube, das muss man auch schauen, was der Markt hergibt. Aber Stand jetzt ist Schalke sich ziemlich klar und die bisher genannten Namen im Internet stimmen alle nicht.
Und ich würde dann auch anhand deiner Aussagen jetzt auch schlussfolgern, dass jetzt wahrscheinlich auch nicht zum Trainingsauftakt schon was da sein wird, sondern man wird eher bedächtig sein und schauen, was machbar ist und dann zuschlagen, korrekt?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was ist möglich. Ne? Also ich schätze schon Frank Baumann so ein, dass er sehr früh schon wusste, was er machen möchte. Ich glaube, dass Miron Muslic auch ein großes Mitspracherecht hat. Na klar, ne? Das ist nun mal jetzt der, sagt Frank Baumann ja auch immer, wichtigste Mann. Ich finde es aber schon interessant, dass immer wieder Sechser mit Schalke in Verbindung gebracht werden. Wobei das ja eigentlich eine Position ist, wenn du überlegst, Ron Schallenberg ist eigentlich überhaupt nicht verletzungsanfällig. Jetzt ist er zwar mal ausgefallen gegen Düsseldorf, aber das ist ja wirklich eher echt eine Ausnahme. Und Elfausi funktioniert ja auch wie ein Duracell-Häschen. Das heißt, wenn du als Sechser wirklich nach Schalke kommst, kommst du ja in dem Wissen, ich spiele erstmal gar nicht. Und das musst du ja erstmal, also ne, das macht ja keiner so wirklich gerne. Max Krüger fällt lange aus, ist klar, aber ich glaube gerade die 6, du hast Janis Bachmann, der da theoretisch spielen könnte, Mercan Ayhan kann da auch spielen, Becker kann das spielen, Porat kann das spielen, also ich glaube auf der 6 bist du eigentlich gut aufgestellt. Ich finde, viel mehr drückt der Schuh auf außen und gerade auch in der Offensive.
Ja, definitiv. Es ist halt trotzdem immer interessant. Wir hatten ja Schallenberg auch das Thema. Sein Vertrag verlängert sich ja bei einer Anzahl von Spielen, 20 bis 25. Er ist jetzt, glaube ich, bei 16 oder 17. Also das dürfte eigentlich auch nur eine Frage der Zeit sein. Ich habe mir halt überlegt, als ich den Namen Karabeljov gehört habe, ob man vielleicht überlegt, NV-Sie eine Spur nach vorne zu schieben. Allerdings fände ich das halt auch irgendwie strange, dass so ein eingespieltes Duo auseinanderzureißen. Also deswegen, komisch.
Also das wollte Muslic schon während der Saison nicht machen. Als es mal so ein bisschen enger wurde, auch was Personal angeht, da haben wir ja auch gefragt, ne? Es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass Elfausi mal eine andere Position spielt oder dass Schallenberg eine andere Position spielt. Und da hat er auch gesagt, nee, das funktioniert doch. Warum soll ich ein funktionierendes Duo, die sich blind verstehen? Also das wird ja eigentlich eher besser als schlechter, wenn die Leute häufiger zusammenspielen, die dann auseinanderzureißen. Von daher würde mich das auch arg wundern. Also klar muss Schalke perspektivisch da was machen, weil ein Max Krüger, so gern ich den Jungen auch mag, bestimmt keiner ist, der dir bei einem möglichen Aufstieg irgendwie in der Bundesliga helfen kann. Ne? Dann brauchst du auf der Position, glaube ich, einen anderen Backup oder musst dich anders aufstellen. Ne? Muss halt sagen, dann ist halt Eihan die... spielt dann auf der 6 hinterher oder so. Das kann der ja auch sehr gut übrigens.
Ja, fassen wir noch mal kurz zusammen. Also Schalke will was machen. Schalke wird sehr wahrscheinlich auch was machen. Wenn sie was machen, Offensive. Und da kann man auch wahrscheinlich sagen, der Transfer kommt wahrscheinlich aus dem Ausland.
Ja, also davon bin ich mir ziemlich sicher. Also das siehst du ja auch bei dem Beuteschema, was Schalke bisher jetzt so hatte. Ne? Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das auch jemand ist, der... Also wir gucken ja immer so ein bisschen, das ist ja immer die Frage, ne? Wie kommen die Journalisten an die Infos ran? Das ist in den letzten Jahren schwieriger geworden. Das hat nicht immer unbedingt übrigens was damit zu tun, dass welche Leute da am Werke sind. Natürlich auch das, aber... Schalke fischt mittlerweile halt auch in anderen Teichen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch gar keine Netze drin. Also irgendwas aus Bosnien oder Serbien oder so, das ist dann echt schwierig, da auch an Informationen zu kommen. Ne? Weil da ist jetzt auch, sind kreativere Lösungen gefragt und so. Und das sind meistens dann schon eher Spieler, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Und das macht die ganze Sache derzeit auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schwieriger für uns. Wir müssen da halt auch ein bisschen schauen, wir Journalisten. Und was ich jetzt so ein bisschen versucht hatte, war zu schauen, welche Spieler hat schon mal Miron Muslic unter sich gehabt und die haben da funktioniert. Ne, das sind ja eher, wenn du jetzt mal guckst, in Plymouth oder so, waren das ja Spieler wie zum Beispiel Katic, die du auch nicht unbedingt auf dem Zettel hattest, die aber unter Muslic sehr gut funktioniert haben. Ne? Und da kann man dann gucken, wo sind die jetzt in diesem halben Jahr, als Plymouth abgestiegen sind, ja auch einige da weggegangen. Wo sind die jetzt? Funktionieren die da? Wären die vielleicht sogar verfügbar? Weil du brauchst ja schon einen, der sofort funktioniert, der nicht erst mit dem Trainer und seiner Art warm werden muss. Ne? Und aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, gibt es derzeit auch keine wirkliche heiße Spur. Und ich glaube, ich habe gerade deine Frage nämlich gar nicht beantwortet. Ich bin mir tatsächlich mittlerweile, ich wäre mir erst sicher gewesen, dass Baumann zum Trainingsstart, zumindest wenn die meisten Spieler wiederkommen, denn gerade die wichtigen sind ja noch, glaube ich, bis zum 6. oder 7. haben die noch frei, ne? Übrigens auch ziemlich, fand ich auch richtig, sind glaube ich 7 oder 8 Spieler sogar, dass bis dahin dann jemand da ist. Jetzt würde ich sagen, boah, könnte vielleicht auch die Woche drauf werden.
Ja, also einer der, um das mal abzuschließen, also einer der auch etwas später einsteigt, ist Vitali Becker. Und zudem gab es tatsächlich jetzt auch einige Fragen, unter anderem El Maestro bei Twitter oder auch andere Leute, die da immer wieder auch nachgefragt haben. Wie es denn mit seiner Zukunft aussieht. Also Vitali Becker, Eigengewächs, Schalker durch und durch. Wie schaut es bei ihm aus? Verhandelt man da schon über eine Vertragsverlängerung?
Wäre naheliegend. Nach unseren Informationen gibt es aktuell keine Gespräche zwischen Verein und Spieler. Vielleicht ist das auch einfach noch zu früh. Man darf auch nicht vergessen, wenn man sich die Entwicklung von Vitali Becker anschaut. Also der war immer einer, wo alle gesagt haben, das ist ein Riesentalent. Der kann den Sprung schaffen, aber der hat halt auch eine mächtige Verletzung dann. Gerade in dem wichtigen Jahr, wo dieser Sprung eigentlich hätte vollzogen werden sollen, hat er einfach eine dicke Verletzung gehabt und war dann raus. Und das war ja jetzt nicht so, dass Schalke im Sommer ohne Grund gesagt hat, wir verleihen ihn. Sondern das hat halt, die haben halt, also Schalke hat ja nie gesagt, der wird es nicht schaffen, sondern Schalke wollte ihm einfach eine Chance geben, dass er sich in Ruhe wieder aufbauen kann. Und Miron Muslic, das muss man halt auch sagen, es ist ja schon auch ein bisschen aus der Not geboren, weil Schalke einfach auf der linken Seite nicht ausreichende Alternativen hat, dass Miron Muslic gesagt hat, bevor wir jetzt irgendwo auf den Transfermarkt gucken, nehmen wir doch erstmal unseren eigenen Jungen. Ich will den erstmal sehen, bevor wir den verleihen. Und das war schon ein purer Glücksgriff. Und dass der jetzt so funktioniert und so explodiert, das kann man ja auch nicht unbedingt immer so vorhersehen. Und dass man dann sofort sagt, nach 4 Monaten, jetzt kriegst du aber dann sofort einen dicken Vertrag, Das finde ich schon okay, wenn man das nochmal ein bisschen abwartet. Man darf aber auch, also ich glaube schon, dass Schalke ja auch ein Gespür dafür hat, was ist das für ein Junge? Ne, der ist hier aufgewachsen, seine Eltern, alles Schalke-Fans, der liebt diesen Verein. Wenn du mit dem ein Interview machst, merkst du einfach auch, wie der aufblüht, wenn der über Schalke erzählt, wenn der erzählen darf, dass der da unten auf dem Platz steht und wie der sich von den Zuschauern inspirieren und hochpushen lässt. Und wenn du auch siehst, wie der sich bei diesem Tor, seinem ersten, gefreut hat und er dann hinterher sagt, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, das fließt gerade so durch seine Adern alles und der genießt das einfach so. Und das ist in meinen Augen kein Typ, der jetzt sagt, oh, jetzt geh aber mal richtig Kohle verdienen irgendwo anders. Sondern das ist einer, dem ich ganz klar abnehme, sein allererster Ansprechpartner ist natürlich sein Herzensklub. Da gibt's wenige von, aber bei ihm glaube ich auch, dass das passt, weil ich glaube, dass der auch dieses Umfeld braucht, um genau so zu spielen. Ob das ein Spieler dann immer so sieht, weiß ich nicht, aber bei ihm würde ich mir das sehr gut vorstellen, weil gerade auch das ganze Umfeld ihm ja genau das widerspiegelt. Aber nochmal, nach unseren Informationen gibt's aktuell keine Gespräche. Ich glaube aber nicht, dass man da groß Sorge haben muss, sondern die werden ja kommen. Und da gibt's wahrscheinlich auch in meinen Augen nur eine Richtung und das heißt Vertragsverlängerung. Aber da gibt's jetzt ja auch keine Eile.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat Vertrag bis 2027, also Vertrag läuft nicht aus, läuft noch ein Jahr danach. Und ich denke mal, man wird jetzt auch erstmal das Wintertransferfenster machen wollen und dann hat man ja immer noch Zeit, sich um die eigenen Personalien zu kümmern, wenn man ja auch nichts Externes machen kann. Da wird man natürlich trotzdem.
Das kommt natürlich dann jetzt immer, ne, so nach dem Motto, ja, dann hat er das letzte Jahr und dann verliert man den ablösefrei. Also das ist, glaube ich, jetzt bei Vitali Becker ist das eine übertriebene Sorge.
Hat jetzt natürlich auch den Fokus anderer Vereine auf sich gezogen, weil hat natürlich eine richtig Bombenhinrunde gespielt. Aber wir bleiben mal positiv und schauen mal.
Aber Robert, weißt du das? Es kam ja auch Fragen, ob man irgendwie Angst haben muss, dass Schalke im Sommer Spieler verliert mit großem Kaderwert. Also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, wirklich nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, Schalke hat jetzt eine Halbserie gut gespielt. Also deutlich über dem, was wir alle erwartet haben. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendein Spieler war, der so, so geil gespielt hat, dass der jetzt nächste Woche bei Julian Nagelsmann auf dem Zettel landet. Und man darf halt nicht vergessen, Schalke ist halt auch schon irgendwo ein Name und irgendwo eine Nummer in dem Bereich, wo diese Spieler spielen können. Man darf jetzt nicht vergessen, also LV, sie wird ja jetzt immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ich glaube, der Junge merkt jetzt gerade auch selber, das sieht man ja auch an der Leistungskurve der letzten Spiele, dass du einfach nicht dauerhaft sofort funktionieren kannst, sondern der braucht auch gerade Entwicklungszeit. Und nur weil Schalke jetzt oben mitspielt, sind jetzt nicht alle Spieler plötzlich bei allen auf dem Zettel. Also mit Sicherheit spielen die sich mehr in ein Schaufenster. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt gerade 900 Vereine da sind und alle Schalke-Spieler aufkaufen wollen. Also so ist es dann auch nicht. Also Schalke ist schon auch eine gute Adresse, die für die Spieler auch in dem Bereich, wo sie aktuell unterwegs sind und aktuell spielen, ist das schon okay. Das ist jetzt nicht so, dass jeder denkt, boah, jetzt muss ich aber hier weg, weil woanders ist viel geiler. Das glaube ich nicht.
Ja, ich stimme dir zu, dass Schalke eine Adresse ist, wo ich dir widersprechen würde, ist, wenn man sieht, jetzt ist, das ist ja auch eine positive Nachricht für Schalke, der Yunus Ebnu Talib von Elversberg wechselt jetzt in die Bundesliga. In den letzten Jahren, Nathaniel Brown oder Can Uzun oder wie sie auch alle heißen, also ich habe den Eindruck, dass die Bundesliga vermehrt auch mehr auf die zweite Liga schaut.
Klar. Und, aber was sind das für Namen, die du da gerade reinwirfst? Also jetzt sag mir mal bitte einen Spieler bei Schalke, der wie Can Uzun oder Ebnu Talib heraussticht. Also das sehe ich nicht.
Aber Ebnu Talib hat 12 Tore geschossen, der hat vor 2 Jahren in der 5. Liga gespielt, hat letztes Jahr nichts gemacht, hat eigentlich in seiner ganzen Karriere nicht groß viel Tore geschossen und für den zahlt Frankfurt jetzt 8 Millionen.
Aber warum zahlen sie 8 Millionen? Weil sie total, also du merkst ja, die haben Probleme, ne? Und die kriegen wahrscheinlich auch keinen anderen. Also die haben ja vorne im Sturm, glaube ich, funktioniert ja nichts, die haben viele Verletzte. Und also ob der 8 Millionen wert ist, ich gönn's dem Jungen und ich gönn's auch irgendwie Elversberg. Aber also ich sehe nicht, dass bei Schalke ein Spieler ist, der so überperformt und so heraussticht, dass ein Bundesligist dafür richtig viel Geld hinlegt. Also wenn LVsis Leistungskurve weiterhin so raketenhaft angestiegen wäre wie in den ersten 10 Spielen, dann hätte ich gesagt, okay, mit Abstrichen eher. Aber auch bei Vitali Becker und so sage ich, das ist eigentlich keiner, wo jetzt ein Bundesligist sagt, dafür greife ich jetzt mal richtig tief in die Tasche. Also bei allem Respekt.
Aber das ist ja genau der Punkt. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2027. Das heißt, man hat auch nicht die Verhandlungsposition, die Elversberg hatte mit Ebnotali, wo der Vertrag, glaube ich, bis 2030 lief. Und wenn du natürlich als Bundesligist den vielleicht besten Linksverteidiger der zweiten Bundesliga, weil so wahnsinnig viele fallen mir da nicht ein, vielleicht noch Obermeier aus Paderborn und dann wird's schon dünn, bekommen kannst, sage ich mal, für 3 oder 4 Millionen, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft, dann würde ich sagen, ist das schon für viele interessant, weil der Typ ist 20. Aber nochmal, wir wollen ja jetzt auch nicht zu negativ sein. Wir hoffen, dass es funktioniert. Aber da würde ich dir tatsächlich widersprechen.
Ja, das kannst du auch gerne machen. Also ich glaube nur, dass diese Sorge, dass jetzt der Ausverkauf bei Schalke beginnt im Sommer, weil die Spieler alle so geil sind, das sehe ich nicht. Also A, muss die Rückrunde erst noch gespielt werden. Und B, fand das alles richtig gut. Also jetzt nur nochmal einordnen, ne, bevor jetzt alle sagen, was erzählt der da? Also ich fand die Hinrunde richtig stark mit Abstrichen, aber es ist nicht so, dass die Spieler jetzt alle, also klar, die Marktwerte steigen natürlich entsprechend von allen Spielern, das ist ja selbstverständlich, aber es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt das Stadion voll ist mit den ganzen Scouts der ersten Liga, weil dafür sticht halt keiner bisher so dermaßen raus.
Ja gut, was im Sommer ist, wird man dann sehen. Ich meine, wenn Schalke aufsteigen sollte, dann ändert sich ja eh nochmal die ganze Gemengelage. Sollte es dann nicht klappen, wird man dann sehen, wer dann zu halten ist oder wer nicht zu halten ist. Ich bin aber da bei dir. Ich glaube jetzt auch nicht, dass im Sommer der große Ausverkauf sein wird. Aber Ausverkauf, allein wenn 2 oder 3 Spieler schon gehen, wäre das natürlich auch, also je nachdem, wie viel Geld man bekommt, natürlich.
Aber das ist ja auch das Konzept. Also das ist ja auch das Konzept, was Schalke sich aufgeschrieben hat. Ob es dann jetzt so ein Vitali Becker sein muss, den man los wird, das weiß ich nicht. Das wird, glaube ich, dem Verein auch so ein bisschen DNA rauben. Aber bei allen anderen Spielern geht es darum, einfach Geld zu machen, ne, um diesen Verein zu konsolidieren und die Mannschaft weiter zu stärken. Und dass im Endeffekt du vielleicht jetzt so ein bisschen Ausbildungsverein werden musst auch, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ne? Also deswegen, das wird hier und da wehtun. Aber ob das jetzt so im großen Stil passiert, das glaube ich halt nicht.
Das glaube ich auch nicht, weil ich glaube, Schalke hat einfach auch immer noch eine gewisse Strahlkraft auch für Spieler. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so ein Aufstieg ist, wenn Schalke aufsteigen sollte, von Schalke dann zu einem anderen Club zu gehen, der vielleicht, weiß ich nicht, um einen einstelligen Tabellenplatz mehr Chancen hat, den zu erreichen als Schalke. Also ich glaube, wenn so ein Top-Club kommt, dann klar, dann wird man hellhörig, aber alles andere, naja, mal abwarten.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up, you get early payout on parlays too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
So viel zum Thema Becker. Haben wir jetzt lang und breit diskutiert. Auf der Abgangsseite wären natürlich auch noch ein paar Personalien, die man vielleicht abgeben könnte, um noch mehr finanziellen Spielraum zu haben. Anton Doncor wurde da auch immer wieder spekuliert, aber da wird es wohl eher nichts, richtig?
Also, um nochmal zu den Transfers zu kommen. Entschuldigung. Also es ist so, Schalke hat halt Möglichkeiten im Winter was zu machen und Schalke würde auf jeden Fall was machen, wenn sie noch jemanden abgeben könnten. So, da sind die üblichen Verdächtigen, Brian Lassme, Max Krüger, Anton Doncor, Armin Younes, Henning Matriciani, also alle Spieler, die jetzt nicht unbedingt in der ersten Elf was zu suchen haben. Bei Brian Lassme ist noch mal ein bisschen, würde ich jetzt in Klammer setzen, weil der halt unter Mustic auch funktioniert. Aber das sind halt alle Spieler, die alte Verträge haben. Die haben ein sehr, sehr üppiges Gehalt, was einfach nicht dem entspricht, was derzeit an Gehältern gezahlt wird und auch nicht ihren Leistungen entspricht. Das Problem ist, alle sind verletzt oder ihre Verträge laufen im Sommer aus. Heißt, ein Armin Younes oder ein Henning Matriciani, die werden den Teufel tun und jetzt im Winter gehen, zumal sie da auch verkauft werden müssten, ne, wenn der Vertrag ausläuft. Also die bleiben. Max Krüger hätte man, glaube ich, gerne verliehen, einfach damit der Spielpraxis sammelt. Hat sich Mittelfuß gebrochen. Ist nicht. Brian Lassme, klar, wenn der funktioniert und wenn für den irgendeiner Geld zahlt, dann hätte Schalke das bestimmt auch gemacht. Verletzt, lange verletzt. Der fängt ja frühestens im Februar, Ende Februar wieder an. Auch raus. Bei Anton Doncor war es so, dass meine Infos eigentlich waren, dass seine Verletzung nicht so schwierig ist, wie das vielleicht von außen klingt und dass es da durchaus auch einen Markt in der zweiten Liga für ihn gibt und Schalke da gerne auch ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen hätte. Aber nach meinen Infos passiert da gar nichts. Also Anton Doncor wird auf Schalke bleiben, zumindest erstmal bis zum Sommer und möchte auch, glaube ich, gar nicht im Winter weg, sondern möchte erst wieder fit werden. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Grundsätzlich so mein Gedanke wäre immer, das ist aber nie der Gedanke von Beratern und Spielern, ich gehe doch lieber irgendwo anders hin, verdiene vielleicht jetzt nicht 3 Ferraris im Jahr, sondern nur 1,5, aber ich spiele, mache mich interessant und spiele dafür viel länger und kann mir dann die 3 Ferraris halt, kann ich mir vielleicht sogar 4 Ferraris holen hinterher, weil ich einfach längere Zeit Profi sein kann. Ja, Anton Doncor spielt halt keine Rolle. Der wird bei diesem Trainer keine Rolle spielen, weil Miron Muslic mit Anton Doncors Spielweise nichts anfangen kann. Das hat sich also so deutlich wie bei kaum einem anderen Spieler in allen Trainings- und Trainingslagern gezeigt. Und dann überlege ich doch als Spieler und denke mir so, ich habe doch gar keine Chance hier. Klar, ne, wenn ich jeden Monat auf meinen Gehaltscheck gucke, denke ich mir, boah, ja, das richtig gemacht, ne? Aber ich bin doch Fußballprofi, ich will doch zocken. Aber wie gesagt, das ist nur die Denke vom Schlamann, das ist nicht die Denke von den meisten Beratern und von den meisten Fußballprofis.
Ja, vielleicht.
Also er wird bleiben.
Ja, vielleicht denkt er ja auch ein bisschen an Armin Younes, der sich auch rangekämpft hat. Ja, ich sehe es auch so. Ich würde auch lieber spielen wollen, zumal der Schalke, wie du auch sagst, ihm auch unter die Arme gegriffen hätte. Das heißt, die hätten da wahrscheinlich auch ein bisschen Gehalt übernommen. Da wäre das, ja, das auch sowieso. Gar nicht mal so viel wenig das gewesen. Sowieso. Also,
ja. Ja, also dass du bei all den Spielern Gehälter übernehmen musst, das ist ja klar. Aber es geht ja auch darum, den Marktwert von dem Jungen dann auch wieder zu steigern. Also es ist eigentlich für alle Seiten Win-Win. Das kann ich halt nicht ganz verstehen. Aber wie gesagt, also Anton Doncor bleibt. Und ansonsten hast du halt meiner Meinung nach keine Möglichkeit, auf der Abgabeseite irgendwas zu machen.
Ja, also das Transferfenster öffnet ja erst übermorgen und ist dann einen Monat geöffnet. Vielleicht wird er ja in diesem Zeitraum fit. Und es ändert sich noch was. Wir reden genau. Ja natürlich von Stand jetzt.
Also genau. Also ja, es kann ja immer was passieren, ne? Wenn sich da jetzt dann irgendwie ein Verein meldet, meistens ist dann der Braunschweig.
Die fahren damit auch nicht so schlecht.
Nein, alles gut. Also wir wollten doch nicht über Braunschweig sprechen.
Nein. Ich würde dann noch kurz, weil das auch noch zu den Transfers zählt, wir haben auch eine Frage bei YouTube bekommen. Wäre es denn eine Möglichkeit, um die Offensive anzukurbeln, die Leihe von Ilyes Hamas abzubrechen? Es gab ja jetzt in letzter Zeit einige Leihabbrüche, um ihn zurückzuholen. Der wird ja natürlich auch kein Geld kosten. Das Gehalt muss man ein bisschen mitzahlen. Hast du irgendwas in die Richtung gehört?
Also, das wird nicht passieren. Also, Ilyes Hamas bleibt ausgeliehen. Ich muss dann meine Aussage von gerade revidieren. Es gibt 2 Spieler, bei denen man so klar gesehen hat, dass sie nicht Miron Muslic-Spieler sind und auch mit dieser Art Fußballspielen klarkommen. Und das ist Anton Doncor und Ilyes Hamas. Das ist nicht der Spielertyp, der diesen Fußball spielen kann. Klar, der ist nach vorne hin, hat der Ideen, das ist ein Junge, so ein Straßenkicker, aber der passt 0,0 in diesen Fußball, in dieses Aufreiben, Aufreißen, Meterfressen, Grasfressen Fußball von Miron Muslic. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Hamas ja durchaus auch so seine Problemchen da, ne? Also ich glaube, 13 Spiele hat er, glaube ich, gemacht oder so, verbessere mich. Ja, hat aber, glaube ich, 3 Tore zwar gemacht, aber also was ich so mitbekomme, ist, dass seine Leistungen da eher durchschnittlich sind und er auch nicht da absoluter, unangefochtener Stammspieler ist. Aber da kann ich mich gerne verbessern.
Ich habe mir seine Statistik mal angeschaut. Er hat für Amiens in der zweiten französischen Liga, also nicht erste Liga, in 16 Pflichtspielen 5 Tore und 1 Vorlage. Davon sind aber 2 Tore gegen einen Drittligisten im Pokal. 1 Tor allerdings auch gegen Le Havre aus der Ligue 1, also immerhin. Und in der Liga erst einmal durchgespielt, 13 Spiele insgesamt, 2 Tore, 1 Assist. Also die wenigen Assists wundern mich bei dem, weil eigentlich müsste da mehr kommen. Und wenn man die 2 Tore gegen den Drittligisten mal rausnimmt, sind es halt auch nur 4 Tore. Ja.
Es ist okay. Aber also die Frage, also es lohnt sich für Schalke übrigens nur richtig, wenn die aufsteigen. Weil dann wird die Kaufklausel, glaube ich, auch, geht dann in eine Sphäre, wo sich das dann alles gelohnt hat. Aber also es war richtig, das ist zum Beispiel so ein Transfer, der bringt hoffentlich allen Seiten was.
Ja, aber das kann man übrigens begraben am Jähes 14.
Ach so. Also, okay, vergiss es.
Die werden nicht aufsteigen.
Das
die werden nicht aufsteigen.
Ja gut, die zweite französische Liga gucke ich mir nicht an.
Ja. Nee, die steigen nicht auf. Aber wir haben noch 2 weitere Leihspieler. Wir haben irgendwie, wo wir drüber geredet haben, ja, wir könnten mal so ein Leihspieler-Update machen, haben wir mal überlegt, wie viele Spieler hat Schalke eigentlich verliehen? Und es sind tatsächlich nur 3.
Mein Fehler war, dass ich ja wirklich dachte, ich hab dir noch gesagt, guck mal bitte, was der Bar bisher gemacht hat. Aber der Bar ist ja gar nicht, der ist ja gar kein Leihspieler. Das, ganz ehrlich, habe ich komplett falsch in Erinnerung. Wahnsinn.
Nee, den haben sie komplett abgegeben.
Ja, ich glaube, das war auch besser so. Aber ich hätte gedacht, die hätten den verliehen. Aber gut, Entschuldige. Nee.
Aber dann haben wir noch 2 andere. Mata Wasinski spielt in der 2. belgischen Liga bei RFC Lüttich. Die sind aktuell 6. Aber nur 4 Punkte hinter Platz 3. Also sind da so ein bisschen in der Spitzengruppe in der 2. belgischen Liga. 14 Spiele in der Liga, alle über 90 Minuten. Die meisten als Rechtsverteidiger. Wurde einmal innen und einmal links eingesetzt in der Viererkette. Hat zudem noch 2 Spiele im Pokal. Auch die über 90 Minuten jeweils, also hat noch keine einzige Minute verpasst. Im Pokal hat er auch noch einen Assist, allerdings gegen den Viertligisten gemacht. In der Liga kein Assist, aber trotzdem. Er spielt offenbar auch gut, weil sonst würde er ja nicht die ganze Zeit spielen. Und der Mannschaftserfolg ist da auch da. Es ist natürlich nur die 2. belgische Liga. Dennoch würde ich sagen, diese Laie hat sich jetzt auf den ersten Blick mal bezahlt gemacht. Und dann haben wir noch unseren Freund Steve Dude, der in der 1. liechtensteinischen Liga spielt. Nee, Entschuldigung, 1. luxemburgischen Liga. Mein Fehler, ja. Er spielt da bei Titus Pettingen. Ein T, Entschuldigung.
Da muss ich unbedingt mal hin.
Ja, die sind Vorletzter, also nicht besonders gut. Er spielt allerdings, muss man sagen, 15 Spiele in der Liga, nur einmal 3 Minuten nicht gespielt, ansonsten alles durchgespielt. Ein Spiel im Pokal, in der Liga hat auch eine Vorlage. Ein Spiel auch noch im Pokal und in der 1. Runde im Pokal gegen einen unterklassigen Gegner stand er mal nicht im Kader. Aber ich denke, da werden sie die ganze Stammelf geschont haben. Also da kann man auch sagen, im Grunde jedes Spiel durchgespielt, bis auf einmal 3 Minuten vor Schluss ausgewechselt. Ja, aber ist halt luxemburgische Liga. Also
ja,
da.
Ja. Aber ist ja gut für den Jungen, dass der spielt. Und wenn die, also für Schalke hat für den auch nichts ausgegeben. Das ist ja eine Laie ohne Risiko. Also von daher, das ist doch dann super für den Jungen auch, dass der zeigen kann, ich kann auch irgendwo Fußball spielen, wo auch Leute Eintritt zahlen. Zahlen da Leute Eintritt?
Das gehe ich davon aus, ja. Also,
ja.
Selbst in der Bezirksliga hier in Deutschland wird Eintritt verlangt, okay. Das ist jetzt auch nicht
naja,
schlimm. Also,
da hast du recht.
Aber bei dem denke ich mir immer, den hat man ja als Rohdiamanten geholt und da gibt es in den USA so die Phrase, he's 2 years away from being 2 years away. Also der ist irgendwie so 2 Jahre davon entfernt, um 2 Jahre davon entfernt zu sein, um eine Option zu sein. Also ich glaube da, das wird mit Schalke, würde ich jetzt mal behaupten,
nein,
glaube ich eher nicht.
Mein Gott, das ist halt wie Lotto spielen. Ich habe auch Euro-Jackpot gespielt und
nee, kann man ja mal machen. Klar,
und stell mir die ganze Zeit vor, was ist, dann musst du deinen Podcast leider alleine machen. Nein, also alles gut. Wie gesagt, ich freue mich für den Jungen, wenn er sich da irgendwo durchsetzt und wenn Schalke ein paar Mark noch kriegt obendrauf, wenn er dann irgendwo transferiert werden würde und wenn es dann nach, keine Ahnung, vielleicht schafft er es dann auch irgendwie in die belgische 2. Liga oder so. Ja, es geht ja es geht darum zu spielen, ne? Und nur so kannst du dich weiterentwickeln. Und deswegen verstehe ich ganz viele Spieler nicht, die sich lieber auf eine Bank oder auf eine Tribüne setzen und dann vorm Mikro sagen, ja, ich arbeite an meiner Chance, obwohl mir von außen schon klar ist, dass das nichts wird. Deswegen, das macht keinen Sinn. Was ganz interessant ist, hast du mal Richtung Leo Greimel geguckt? Haben wir beide uns da auch mal vor 2 Wochen drüber unterhalten, ne? Das ist ja dieser, der bei uns, wie viel Kreuzbandrisse der hatte, der arme Kerl.
Und 2, glaube ich, oder?
Ja, oder, ja, aber es war auf jeden Fall dann dasselbe Knie, meine ich.
Oder einer nur bei uns. Ich glaube, ein anderer war
genau.
Noch in
ja, deswegen,
Zeit.
Deswegen hat Schalke den überhaupt bekommen, weil der damals war der eigentlich ein ganz heißes Eisen in Österreich und dann hat er den Kreuzbandriss gehabt und dann hat Schalke den geholt, weil sie gesagt haben, dann kriegen wir den und dann hat er sich hier direkt nochmal das Kreuzband gerissen. Aber soweit ich weiß, funktioniert der in Holland, spielt er ja derzeit. Und oh, jetzt wackelst du schon mit dem Kopf, funktioniert doch nicht. Also mein letzter Stand, mein Gott.
Ja, er funktioniert, aber er ist halt auch schon wieder seit Anfang November verletzt.
Ach du Scheiße,
hat eine Fußverletzung, hat zu Beginn der Saison 2 Spiele oder 3 Spiele gefehlt wegen einer Schulterverletzung, hat dann alle Spiele gespielt. Im ersten Spiel wurde zweimal ausgewechselt, ansonsten 90 Minuten. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele. Aber seitdem verletzt, ich habe aber auch gelesen, ich habe mich vor, weiß ich nicht, so einen Monat mal, habe ich mir gedacht, was macht der eigentlich so? Weil da ja immer wieder auch das Gerücht gibt, dass Schalke eine Rückkaufoption hat, aber er ja auch ausgeschlossen hat, dass er zurück will. Gut, das liegt ja noch nicht in seiner Hand. Wenn Schalke die zieht, dann hat Schalke die und dann kann man den ja teurer verkaufen. Und da habe ich auch eben gelesen, dass man sehr, sehr zufrieden ist mit ihm. Absoluter Leistungsträger und der spielt halt immerhin in der Eredivisie, also erste niederländische Liga. Das ist schon nochmal eine ganz andere Kategorie. Bei Breda spielt der da und aber aktuell leider auch wieder verletzt.
Spielt da nicht auch Louis Holtby?
Bei Breda, Moment.
Oh, guck mal, ich meine, da spielt auch Louis Holtby.
Louis Holtby, tatsächlich.
Ja, habe ich doch gesehen. Der hat, glaube ich, sogar in seinem ersten Spiel direkt ein Tor gemacht. Ist auch egal. Also bei Leo Greimel ist es de facto so, dass Schalke eine Rückkaufoption hatte. Ich weiß nur nicht, ob die nicht vielleicht schon abgelaufen ist. Aber das ist auch so, Leo Greimel war ja auch auf Schalke, als es hier wirklich komplett im Bach runterging. Und das ist dann immer so, dann kriegen die Spieler halt auch viel Negatives mit und verbindest dann auch viel Negatives, auch wenn du dann natürlich hier so eine schwere Verletzung dir zugezogen hast. Ich glaube, ist das vom Kopf her auch nochmal eine schwierige Nummer. Von daher jemand, der nicht mehr zurückkommen möchte, weil er hier vielleicht einfach viel zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, dem, das macht dann ja auch keinen Sinn, den zurückzuholen. Aber auch da freut es mich, dass er zumindest zwischenzeitlich dann funktioniert hat. Wenn er jetzt so viele andere Verletzungen hat, ist natürlich auch nicht so toll.
Ja, muss man übrigens auch sagen, seitdem, also Breda ist aktuell Letzter in der Eredivisie, aber seitdem Greimel verletzt ist, in 1, 2, 3, 4, 5, in 6 Spielen, 5 Niederlagen, 1 Unentschieden. Also ohne den geht gar nichts.
Ohne den geht gar nichts, ja.
Ohne den geht gar nichts. Also die kriegen auch nicht viele Gegentore. Die verlieren hier 1, 2, 3, 4 mal 0 zu 1, einmal 1 zu 2, einmal 1-0 gewonnen, einmal 1-1 gespielt. Also ist jetzt kein Offensivfeuerwerk, aber ja.
Das Aston Villa aus Holland. Schlecht.
Aber Aston Villa ist, ja, ich wollte gerade sagen, in sehr schlecht.
Aber wir sind aber sehr international heute unterwegs.
Heute
oder?
Sehr international.
Heute sind wir sehr international unterwegs.
So, das war unser Leihspieler-Update, beziehungsweise unser Was macht eigentlich Leo Greimel-Update. Und dann hätten wir aber tatsächlich noch
jetzt
News.
Möchte ich dich aber, du hast doch den Rechner da, jetzt möchte ich aber auch noch ein Update zu Pape Mesaba hören. Er guckt schon auf die Uhr. Ja, die Stunde werden wir eh reißen. Also ich kriege übrigens von ganz vielen Leuten immer gesagt, ihr könnt auch länger. Nein, wir wollten eigentlich 45 Minuten. Eigentlich wollten wir den Podcast nennen, bis das UFO kommt. Ja, also alle Schalker aus der Arena wissen, was das heißt. Das ist die Halbzeit. Aber das haben wir bisher schon immer ziemlich gerissen. Also eine Stunde haben wir eigentlich immer. Und die finden wir auch ganz nice. Ne? So, jetzt habe ich ein bisschen die Zeit überbrückt, damit Robert gucken konnte, was Pape Mesaba macht. Ich habe nämlich da auch gehört, das läuft nicht ganz so gut für den. Aber wir haben ja jetzt gerade gelernt, alles, was ich so gehört habe und was ich so in Erinnerung habe, das passt meistens nicht so in den aktuellen Stand. Hast du schon was gefunden?
Ich bin gerade dabei, weil es gibt ja 100.000 Bars.
Also
leider. Aber ich habe es jetzt, Moment, spielt jetzt aktuell spielt ja in der polnischen Liga, das kann man ja schon mal sagen.
Ja, genau.
Spielt bei Wiczew Łódź. Ach Gott, da könnte man wieder das, wir fahren nach Łódź. Nein, ja. Machen wir jetzt nicht. spielt da keine große Rolle. Insgesamt, wie viele Minuten hat er gespielt? Also 4 Einsätze, 69 Minuten. Also sehr, sehr wenig. Die letzten 3 Spiele komplett auf der Bank. Er steht immer im Kader, das ist mal positiv. Aber er hat auch erst 4 Spiele gemacht. Keins länger als 45 Minuten. Das war das allererste, Die weiteren Einsätze sind 4 Minuten, 7 Minuten, 13 Minuten.
Also, okay, gut, also gut, dass Schalke ihn verkauft hat.
Für nichts.
Genau,
aber ja, immerhin für Gehalt gespart. Aber ja. Immerhin Gehalt gespart, das ist ja, ja auch mal was. Naja, ja, kein gut. Tor, keine Vorlage natürlich, das noch hinzugefügt.
Nee, ach du Scheiße, naja.
So, aber armer jetzt kommen Kerl. Wir wieder zu Schalke.
Ja, gut. Armer,
ja. Dem haben sie natürlich übel mitgespielt mit den Queen's Park Rangers.
Ja, ja.
Wer weiß, wie es in der Championship gelaufen wäre. Ist vielleicht eher
das war schon Fußball. Richtig ziemlich assi, ne? Ja, also, aber
absolut,
naja.
Absolut. Ja. So, aber dann wollen wir nochmal zu positiven Schalke-News kommen, denn Schalke hat einen Kaderplaner. Sky hat es ja bereits Anfang November gemeldet. Jetzt sind auch ein paar andere Medien darauf eingesprungen. Und wir haben das jetzt auch nochmal bestätigt. Maximilian Lüftl heißt der Mann. Dirk, was wie geht's da genau weiter? Es ist ja nur noch der Zeitpunkt offen, wann er einsteigt, korrekt?
Ja, also ich gehe, ja, keine Ahnung, da geht es ja auch darum, glaube ich, wie die Clubs sich einigen. Da geht es ja auch um finanzielle Dinge. Zumal Schalke ja auch noch einen Kaderplaner auf der Gehaltsliste hat, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, weil Ben Manga derzeit ja noch keinen neuen Job hat. Also ich glaube, dass das durchaus auch mit da reinspielt. Er wird ja jetzt nicht den Posten bekommen, den Ben Manga hatte. Das ist ja klar, ne? Ben Manga war ja schon eine Ebene noch da drüber. Ich habe ja damals schon gesagt, ne, das ist ein junger Kerl, der, glaube ich, frische Ideen hat, der ähnlich Gedanken hat, auch wie bei Frank Baumann, denn der war auch sehr nah an Miron Muslic dran und hatte schon mit dem auch Gespräche geführt. Von daher, ich glaube, da gibt's auf jeden Fall Dinge, die sich überschneiden zwischen den Ideen von Frank Baumann und ihm. Und ja, ich glaube, es kann nur helfen, dass Frank Baumann nicht alles alleine machen muss, ne? Also
definitiv.
Macht schon
also
Sinn.
Ja, wenn jemand dazu arbeiten kann, das ist auch keine One-Man-Show. Sagt ja auch von Baumann selbst immer. Also von daher. Vertrag läuft in Hannover aus. Also spätestens im Sommer kommt er dann ablösefrei. Sollten sich die Vereine einigen, dann vielleicht früher. Man wird sehen. Aber der Deal ist fix und das wird passieren.
Ist halt schon spannend, weil es gab ja nicht nur jetzt Muslic, wo beide Vereine Hannover und Schalke, ich sag jetzt mal, die Schwerter gekreuzt haben, sondern auch bei Bundu, ne? Mustafa Bundu hätte Schalke auch sehr gerne gehabt.
Und auch bei Elfhausi.
Ja, genau, Elfhausi auch. Also es gab schon von den Ideen her viele Überschneidungen. Von daher passt das, ist das vielleicht schon ein Perfect Match.
Ja, ich denke auch, also ich muss ja auch sagen, ich fand das, also für Ben Manga ist das natürlich bitter, dass er dann freigestellt wurde, aber ich kann mich nicht erinnern, dass bei Schalke eine Trennung von einer wichtigen Person so geräuschlos stattfand. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her und die haben sich ja seitdem Gedanken gemacht. Also die werden sich ja genau angeschaut haben, wer passt da ins Profil und ich bin da relativ zuversichtlich, dass sie da sich jetzt die richtigen Gedanken gemacht haben, um dann auf diesen Mann dann zu kommen.
Es ist sehr angenehm, dass auch eine Trennung auf Schalke mal ohne Schmutzwäsche funktioniert. Also das hat Schalke tatsächlich in den letzten Jahren ja gerne auch mal nicht hinbekommen, dass sie sich von Mitarbeitern im ordentlichen Stil getrennt haben. Ne? Also das ist ja auch ein ganz großer Faktor, der menschliche Faktor, der in den letzten Jahren doch deutlich zu kurz gekommen ist, weil sie da kein Händchen für haben da oben, ne? Also, und ich hoffe, dass das Händchen jetzt mit Frank Baumann wieder da ist. Weil die anderen Leute, die also das muss man ja echt sagen, also was da vor 2 Jahren abgelaufen ist, also meine Güte. Ja.
Nicht gut, aber man muss auch sagen, auch von Ben Manga ja auch keine schmutzige Wäsche.
Nein.
So soll es halt sein.
Ja.
Mein Gott, man muss sich auch mal trennen. Dann passiert ja, das, also, dann macht man weiter, also, fertig.
Ich wollte gerade sagen, es hat einfach so jetzt in der Funktion und in der Idee, die dahinter steckt, einfach nicht gepasst. Das hätte man vielleicht vorher wissen können. Ich hatte auch gedacht, als er kam, das wird super funktionieren. Die erste Reihe funktioniert halt nicht. Ich glaube trotzdem, dass der Mann einfach richtig Ahnung hat, weil das sieht man einfach auch, also was der da in Frankfurt mit angestoßen hat und so. Also, und er hat auch ein krasses Netzwerk. Und wenn man sich mal länger auch mit Ben Manga unterhält, der hat einfach auch Ahnung vom Fußball und weiß auch, wie er Spieler ansteckt und so. Also da jetzt irgendwie zu erzählen, der hat keinen Plan und gut, dass der weg ist, das ist Quatsch.
Nee, sehe ich auch so. Ich finde auch, also man muss ja ehrlich sein, also sein Transferfenster war nicht gut. Von den 15 Transfers oder so, ja, okay, Silla hat eingeschlagen, der Rest eher nicht so, aber man muss natürlich auch sagen, also seine Aufgabe war auch, hol 15 Spieler und du hast kein Geld.
Genau.
Und dann muss man da natürlich auch vielleicht auch Spieler holen, von denen man ja vielleicht jetzt nicht hundertprozentig überzeugt ist oder sonst was. Und dann, also da kann man auch nicht erwarten, dass man dann 10 Millionen Transfers macht. Also zumindest ich habe das nicht, und das muss man dann auch dazu sagen. Ich denke, wenn der Herr ein bisschen mehr Geld gehabt hätte, aber das ist jetzt auch nicht seine Schuld und auch nicht die Schuld vom Verein, weil es ist einfach kein Geld da, dann hätte es vielleicht auch anders ausgesehen. Allerdings muss man dann auch...
Transferziel auch, war aber auch ein anderes, Robert. Ne? Also du siehst ja jetzt... Also das,
genau.
Ja, genau. Und das, und auch junge Leute, am besten irgendwelche No-Names, du siehst ja jetzt, dass so die Transferstrategie beim in dem letzten Transferfenster ja eine komplett andere war, ne, mit Katic und Kurucay und so. Also von daher, ja, jetzt driften wir aber schon wieder ab, ne, meine Güte.
Nee, aber das sollte man mal dazu sagen, weil ich höre da auch immer, also als der kam, hieß es, ja, wenn Manga kocht, oder als er dann weg war, ja, Gott sei Dank, hat sich's ausgekocht. Also ich finde, das ist nicht alles schwarz und weiß. Es hat jetzt nicht so gepasst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn es natürlich perfekt gepasst hätte, wer weiß, ob dann Frank Baumann bei uns gelandet wäre, beim FC Schalke. Also von daher, ich glaube, am Ende ist es dann okay so. Und ich bin auch relativ sicher, wie du sagst, dass Ben Manga wieder einen Job findet, weil dazu ist er zu gut vernetzt und auch eigentlich auch zu gut. So ehrlich muss man sein. Vielleicht nicht für die erste Reihe, aber ich denke, im Hintergrund kann der sicherlich vielen Vereinen helfen. So, Dirk, dann würde ich jetzt sagen, schauen wir noch ganz kurz, weil das haben wir ja nicht gemacht, auf die Hinrunde zurück. Ich würde dann tatsächlich sagen, den Rückrundenausblick machen wir dann nächste Woche. Aber noch auf die Hinrunde. Wir haben jetzt Winterpause seit...
zwei Wochen.
Seit zwei Wochen ungefähr, ja. Nicht, ungefähr zwei Wochen. Das letzte Hinrundenspiel hat Schalke verloren, in Braunschweig, verdient verloren. Zwei Ex-Schalker natürlich mit den Toren, Aydin und Sané. Und Muslic hat ja auch, war ja trotzdem nicht sauer oder so. Er hat halt auch gemeint, ja, es waren am Ende dann halt einfach zu viele Spieler, die gefehlt haben. Und er hat irgendwas erzählt von wegen, es gab ja nur 13 Kaderspieler, die irgendwie fit gewesen wären oder so. Alle anderen haben zwar trotzdem gespielt, aber waren nicht auf voller Höhe. Dennoch war es natürlich ein bisschen enttäuschend. Trübt das für dich auch nur ansatzweise die gute Hinrunde, oder sagst du, nee, kann mal passieren, weiter geht's, munter putzen und neu angreifen?
Oh, weiß ich nicht. Ich fand das Spiel so enttäuschend. Ich glaube, Sidi Sané, hat der vorher schon mal ein Tor geschossen? Also unglaublich, es passt dann einfach so. Also ich fand es einfach, also man hat ja schon, also im Endeffekt war das ja jetzt eine Niederlage mit Anlauf. Man hat ja schon gemerkt, so die letzten drei Wochen ging es dann doch bergunter, weil einfach auch sicherlich die Mannschaft so ein bisschen dem Ganzen, was da passiert ist in den Monaten vorher, der Intensität und so auch ein bisschen Tribut gezollt hat. Trotzdem fand ich, darf man in Braunschweig nicht verlieren. Also auch wenn sie hinterher noch eine Chance hatten, also dass wir da auch kaum Torchancen hatten und so, ey, das fand ich einfach, ich fand das einfach so schlecht und so unnötig, dass mich das sehr geärgert hat. Also klar kannst du nicht jedes Spiel gewinnen, und mir ist das auch total bewusst, dass das Schalke komplett über dem ist, was wir alle vorher irgendwie prognostiziert haben. Trotzdem fand ich das als Abschluss auch psychologisch übrigens denkbar ungünstig, dann so aus der Hinrunde rauszugehen, weil das hängt dir natürlich jetzt erstmal in den Klamotten, ne? Dass du weißt, eigentlich das Ding, naja. Also das hat mich schon ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt, weil die erste Elf auch, klar, ist ja Ausfälle, aber da haben wir uns irgendwie nie, wurde darüber gejammert, und jetzt ist es dann plötzlich ein Thema. Das hat mich schon geärgert. Insgesamt aber als Hinrundenrückblick ist das überragend, dass Schalke 04 auf Platz 1 steht. Ja, das muss man klar sagen. Dass der Fußball mitunter am Anfang vor allem schwere Kost war, zwischendurch auch mal hier und da, total geschenkt. Ich finde, das, was die zwei Jahre davor war, war nämlich viel, viel schlimmer anzusehen. Da hat Schalke vielleicht noch hier und da mal versucht, Fußball zu spielen, aber dann immer auf den Dez gekriegt. Es geht darum zu gewinnen, und es geht darum, Punkte zu holen, und das hat Schalke gut gemacht, und Schalke hatte einen Plan. Schalke hatte fast immer einen erkennbaren Plan, und auch wenn Miron Muslic eingegriffen hat mit Wechseln oder so, hat man gemerkt, der verfolgt damit einen Plan. Und das habe ich ganz lange nicht mehr gesehen. Und ich habe auch ganz lange nicht mehr gesehen, dass eine Mannschaft sich dermaßen den Piep aufgerissen hat. Darf man Arsch sagen? Jetzt habe ich es gesagt. Dass sie sich dermaßen den Arsch aufgerissen hat. Wir sind im Pott, wir dürfen das. Und das tut einfach total gut. Und also du merkst ja auch, wie das Umfeld reagiert. Ich finde, das Umfeld hat schon ein Fingerspitzengefühl auf Schalke, ob etwas in eine richtige Richtung läuft oder nicht. Ne, immer ein bisschen drüber, klar. Ne? Also wenn wir zwei gewinnen, steigen wir auf. Wenn wir eins verlieren, steigen wir ab. Aber es ist schon so, dass du ja merkst, das Umfeld ist ja, wird ja komplett mitgerissen. Und das allein zu erzeugen nach den letzten Jahren, das ist einfach ein richtig tolles Ergebnis. Und es wird verdammt schwierig, jetzt mache ich doch einen Rückrundenausblick, das so zu halten, das merkst du jetzt. Jetzt sagt ja sogar Ron Schallenberg, die Mannschaften haben sich auf uns eingestellt. Das ist mir aber ein bisschen zu einfach, weil ich fand, bisher hatte Schalke ja immer Werkzeuge. Und jetzt keins mehr zu haben, das ist mir ein bisschen zu billig.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde zunächst mal, also ich stimme dir zu, Platz 1 ist überragend. 37 Punkte. Wenn das irgendjemand vorher gesagt hätte, hätte jeder gesagt, ja, um Himmels Willen, ja, nie im Leben. Bin ich komplett bei dir. Natürlich ärgert auch einen die Niederlage gegen in Braunschweig. Allerdings waren wir vielleicht auch mal dran. Also es ist auch so, die anderen Teams verlieren ja auch alle. Also Hertha hat gegen Magdeburg verloren, hat in Fürth unentschieden gespielt. Kaiserslautern hat in Braunschweig verloren, die übrigens auch richtig gut drauf waren, muss man sagen, hinten raus. Wer weiß, ob man die mitten in der Saison, wenn da zum Duell gekommen wäre, hätte Schalke vielleicht gewonnen. Das gehört halt einfach auch mal dazu. Man hat einen schlechten Tag gehabt, man hat auch ein bisschen Verletzte gehabt. Das will man jetzt nicht als Ausrede sehen, finde ich auch in Ordnung. Dennoch trübt das meine Stimmung jetzt nicht wirklich. Man ist enttäuscht, klar. Vor allem, wenn man sieht, dass alle anderen Teams hinter Schalke auch alle Punkte gelassen haben. Elversberg hat in der Schlussminute in Münster noch einen Sieg verspielt, alle anderen auch. Wäre eine Chance gewesen, ja, da wären wir noch weiter davon.
Es geht ja um den Trend. Es geht ja um den Trend. Also die letzten drei Spiele gingen ja, das war so klar, dass das so passiert. Und scheinbar war es nur mir klar, ich weiß es nicht. Also dieser Schlendrian, den haben wir groß thematisiert. Und dann sagt Schalke, nee, den haben wir ausgebügelt. Und dann kommt nochmal der Tiefpunkt. Also das fand ich schon, dieser Abwärtstrend, der war ja erkennbar. Also wenn man es Abwärtstrend nennen darf, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Ne? Keine Frage. Aber ich fand so, dass dann, also sind mal dran, das unterschreibe ich zu 100%, ne, weil dafür hatte Schalke auch viel zu viel Spielglück auch in dieser Saison, aber das war eine Niederlage mit Ansage und daher vermeidbar in meinen Augen.
Schalke hatte Spielglück, Schalke hatte aber auch Spielpech. Ich erinnere an das Tor in Münster, ich erinnere an den nicht gegebenen Elfmeter und so weiter. Wie dem auch sei, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ich finde nämlich, dass man überhaupt nicht entschuldigen, alles easy. Nur ich finde, wenn man jetzt diese Niederlage sieht, ich persönlich habe da nämlich nichts mit Schlendrian gesehen. Ich habe einfach eine Mannschaft gesehen, die einfach ja kaputt war. So blöd geht das Ding. Ich glaube nicht, dass die nicht wollten. Ich glaube einfach, es war schlechtes Wetter und Ding. Und der Gegner war auch aggressiver
schlechtes
als wir.
Schlechtes Wetter.
Ja, aber das. Nein, aber ich meine.
Ja.
Okay, also, das kam natürlich
das,
nur drüber.
Also, das so, ja, nö. Also, das wäre die Krönung gewesen. Also, das wäre, wenn jedem Jahresrückblick geladen wäre. Also, Herr Mustic, warum haben Sie verloren? Ja, guck mal, weil es so ein schlechtes Wetter hier. Moment, Wetter!
Das kam natürlich falsch rüber. Nein, aber ich meinte, der Gegner war einfach heißer an dem Tag und ich finde nicht, dass Schalke nicht versucht hat, sondern Schalke ist da einfach irgendwie nicht ins Spiel gekommen. Und man hat dann trotzdem hinten raus gesehen, als dann der Anschlusstreffer fiel, der natürlich sehr spät fiel, man hatte noch diesen Pfosten-Kopfball von Valentovic. Und natürlich hätte man auch einen Punkt holen können, hat man jetzt nicht gemacht. Ja, gehört jetzt dazu. Ich finde ist aber gut, dass jetzt die Pause dazwischen war. Wir haben auch vorher besprochen, die ganzen Leistungsträger haben ja auch nochmal länger Pause. Das heißt, die sollten dann auch wieder aufgeladen sein mit Energie und mit ja auch nicht mehr so ausgelaugt sein. Und dann hoffen wir natürlich, dass vielleicht der eine oder andere zurückkommt. Und ich glaube nämlich, dass man dann in der Rückrunde nochmal neu angreifen kann. Das Auftaktprogramm hat es natürlich in sich und wir machen keinen Rückrundenausblick, aber wir müssen noch, das geht gar nicht machen, das ist nämlich der Rückrundenauftakt gegen Hertha und da kann man noch keine Karten kaufen.
Also als Schalker. Als Schalker, nur als Mitglied von Hertha. Also das ist tatsächlich schon sehr verwunderlich und ehrlich gesagt auch ein bisschen blöd den Schalke-Fans gegenüber. Also wenn man auf die Hertha-Page schaut, für die Heimspiele danach, gegen Darmstadt zum Beispiel, da gibt's schon Karten im freien Verkauf. Bei Schalke steht immer noch Vorverkaufsdatum, glaube ich, nicht bekannt, bisher nur für Mitglieder. Also da wirkt es ein bisschen so, als wenn Hertha guckt, so viele eigene Fans wie möglich in das Stadion zu bekommen, was ja durchaus auch mal in der Vergangenheit recht schwierig war und einer Schalke-Inversion ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, das geht tatsächlich gar nicht. Das ist echt auch schade für das reiselustige blau-weiße Volk, königsblaue Volk, muss man ja sagen.
Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt angeblich, ich habe jetzt Gerüchte gehört, dass es am 1. Januar oder 2. Januar
aber trotzdem, warum ziehst du es so lange raus? Ich meine, die Leute müssen ja auch planen. Das ist jetzt kein Auswärtsspiel, was um die Ecke liegt. Das heißt, es ist auch noch ein Abendspiel. Du brauchst ein Hotel, du musst deine Anreise planen. Also das macht man so untereinander nicht, ehrlich gesagt.
Ich bin zu 1000% auf deiner Seite. Ich finde das auch schlecht. Ich sag nur, hoffentlich kommt jetzt wenigstens bald, dass die Fans, die mit dem Gedanken spielen, dahin zu fahren, wenigstens noch ein bisschen Zeit haben, das Ganze zu planen. Die Alternative wäre, das einen Tag vor Spielbeginn zu machen, dann kriegst du ja gar keine Auswärtsfans. Aber gut, ob das dann das Ziel ist, ich hoffe mal nicht. Jo, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann den Ausblick auf die Rückrunde. Da schauen wir noch ein bisschen genauer drauf. Ich würde jetzt mal sagen, weil wir sind natürlich tatsächlich schon sehr weit und wir haben noch ein paar Fragen. Es kam natürlich eine Menge Fragen neben den ganzen Transfergeschichten. Frage 1 von _Leon_. Muss Schalke die Taktik anpassen oder waren die letzten drei Auftritte nur nicht gut? Dirk, das hatten wir gerade so ein bisschen angesprochen. Wie ist da deine Meinung?
Also mir fehlt offensiv tatsächlich ein bisschen was. Also meine Hoffnung ist, dass ein offensiver Allrounder geholt wird, weil du kannst natürlich jetzt auch keinen Neuner holen, der dann Moussa Sila ersetzt und dann dessen Marktwert perforiert. Dass einfach einer kommt, der vielleicht nochmal eine Idee hat, weil das muss man schon sagen. Also ich würde, wenn ich jetzt Muslic wäre, auch in der Winterpause vermehrt auf Flanken und Standards setzen. Also ich finde es ganz schwach, wie Schalke bei Flanken von außen reagiert, obwohl du ja kopfballstarke Spieler hast mit Katic, Becker ist jetzt zurück, Karaman. Also das ist Schalke viel zu schlecht. Ich erinnere da auch an das Spiel gegen Preußen. Da kam ja kaum eine Flanke irgendwie an. Also das wäre so ein bisschen das, einfach müsstest du da, glaube ich, mal ansetzen. Das wäre so der einfachste Hebel, um vielleicht mal ein bisschen gefährlicher zu werden und mehr Tore zu machen. Ansonsten wäre mir das zu einfach zu sagen, die Mannschaften haben sich jetzt auf uns eingestellt. Also Plan B sollte Schalke eigentlich schon haben. Vielleicht müssen sie das jetzt mal intensivieren. Aber Miron Muslic hat ja gezeigt, wenn er sich eine Sache vornimmt, das war erst die Defensive, danach langsam die Offensive, man erkennt schon, was er dann da leistet. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ihm das auch nicht verborgen geblieben ist, dass die Mannschaften es sich ein bisschen zuletzt zumindest am Ende leichter gemacht haben gegen Schalke.
Ich stimme mich größtenteils zu. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, ich glaube, dass natürlich die gegnerischen Mannschaften schon nach 6 oder 7 Spielen schon gewusst haben, was auf sie zukommt gegen Schalke. Und da konnte es ja trotzdem keiner verhindern. Dadurch, dass es jetzt die letzten Spiele eher nicht so funktioniert hat, glaube ich, hat weniger mit dem System zu tun, sondern einfach, dass Schalke nicht mehr an das Leistungslimit rangekommen ist. Auch diese Pressing-Momente offensiv waren nicht mehr so da. Ich habe die Hoffnung, dass wenn man wieder ein bisschen mehr Power hat in den Beinen, dass es dann wieder besser wird. Unabhängig davon bin ich bei dir. Ich glaube, dass Miron Muslic sich sicherlich Sachen überlegen wird, um auch gegnerische Trainer nochmal zu überraschen. Vielleicht auch nochmal auch so seiner Mannschaft nochmal so einen extra Kick zu geben. Da bin ich relativ zuversichtlich, ob es dann natürlich klappt.
Ist eine Wetterfrage, ne? Ist ja auch hängig
davon. Ist eine Wetterfrage. Und natürlich ist eine Wetterfrage, das werde ich auch nicht mehr los. Aber man darf noch nicht vergessen, viele Spiele waren ja auch eng. Also das kann auch natürlich sein, dass Schalke mal ans Leistungslimit kommt und trotzdem nicht gewinnt. Das wird sicherlich auch mal passieren. Nächste Frage von Hansi 19.04. Wer wird Trikotsponsor ab nächster Saison? Vertrag mit Minimil läuft aus, Dirk?
Der läuft aus. Also Schalke ist on track. Das heißt, sie sind, also es wird nicht nochmal das passieren, was wir vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren hatten, dass kein Hauptsponsor rechtzeitig gefunden ist. Es ist alles möglich. Also es laufen Gespräche mit San Minimil, mit dem man ja eigentlich ein relativ gutes Verhältnis hat. Die zahlen pünktlich, die zahlen gut, die zahlen auch früh. Und es ist also durchaus denkbar, dass das vielleicht sogar verlängert wird. Aber es gibt auch potenzielle Partner, die für San Minimin auf die Brust wollen. Und Schalke ist da sehr zuversichtlich, dass sie da was hinkriegen. Aber das ist noch nicht spruchreif, das ist noch nicht ausdiskutiert und ausverhandelt. Das ist aber auch normal. Ein Sponsoring-Deal, eine Planung dauert fast ein Jahr. Und Schalke ist da rechtzeitig dran, weil sie, glaube ich, auch aus der Vergangenheit gelernt haben. Aber wie gesagt, da gibt es derzeit noch keinen neuen Stand, ob es ein neuer wird oder ob es der alte bleibt. Aber beides ist möglich.
Und um nochmal das klarzustellen, es wird ja immer dann doppelt verhandelt. Also man macht ja wahrscheinlich einen Deal für die Bundesliga und einen für die zweite Liga, die sich dann natürlich finanziell noch ein bisschen unterscheiden.
Also man darf ja auch nicht vergessen, die Brust von Schalke ist natürlich jetzt in diesem Jahr auch nochmal ein bisschen wertvoller geworden. Ne? Also allein auch, wenn du dir anschaust, welchen Aufschlag Schalke mittlerweile hat, wieder nach außen hin, auch medial und so, das ist ja jetzt nicht ganz uninteressant für Sponsoren.
Definitiv, das Image des Vereins ist deutlich besser als in den letzten Jahren. Da brauchen wir nicht drum herum reden. So, dann Marcel_GE04. Wie sind die Preisgelder bei der U23, U19 oder auch den Frauen? Verdient Schalke da was? Dirk, können wir dazu was sagen?
Ja, also beim Nachwuchsleistungszentrum ist es so, dass Schalke ja ein bisschen schauen muss, weil diese Ausbildungsentschädigung von den 12- bis 17-Jährigen, die ist natürlich extrem gestiegen. Das heißt, Schalke muss schon auch gucken, dass sie die alle bei sich behalten. Aber das gerade bei den Männern im U-Bereich bringt das ja auch was. Ne? Also da ist ja auch ganz klare Ziel, das NLZ zu fördern und dann damit Geld zu verdienen. Und die Jungs haben meistens diese, ich sag mal, kleinen Ausbildungsverträge, wie zum Beispiel in Valentovic. Da kannst du jetzt noch nicht profihaft mitarbeiten, aber gerade bei Mika Valentovic wird ja jetzt auch eine Anpassung stattfinden, der kriegt ja einen Profivertrag. Aber das ist jetzt noch nicht so, dass die davon leben können, die Jungs, ne? Also die bekommen natürlich alles bezahlt, werden auch überall hingefahren und abgeholt und können ja auch im Schalker Internat, das ist so ein Haus, das ja, ich sag mal, Luftlinie vom Trainingsgelände ist, da können die wohnen auf Kosten des Vereins und so weiter. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass die mit diesen Verträgen irgendwo großartig was machen können. Da geht es, wie gesagt, im Männerbereich auch darum, einfach das, was wir vorhin gesagt haben, mit denen dann hinterher Geld zu machen. Ne? Bei den Frauen ist das mittlerweile so, dass du eine ganz andere Sponsoring-Gruppe ansprichst. Und das läuft wohl richtig gut. Also da ist Schalke wohl mittlerweile sehr positiv überrascht, wie viel Geld da auch reinkommt. Und das ist wohl, da ist die Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht, das Ende der Fahnenstange. Das Team 1 steht auch, glaube ich, gerade wieder auf Platz 1, punktverlustfrei, glaube ich. Ja, also die haben zumindest noch nicht verloren. Brauchst nicht nachgucken, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Erster sind und dann auch aufsteigen. Und da muss man mal gucken. Aber wie gesagt, da ist das Sponsoring so, dass es jetzt also kein großes Minusgeschäft mehr ist, sondern dass man da so perspektivisch ein bisschen Geld mitmachen kann. Und dass es mit Sicherheit auch geplant ist, dass irgendwann mal, wenn die Frauen dann oben sind, auch mal ein Spiel in der Arena stattfindet. Aktuell noch kein Thema, ne? Weil wenn die im Parkstadion spielen, jetzt auch beim Derby, ist es halt noch nicht so mega voll. Aber perspektivisch, wenn das so weitergeht und sich so weiterentwickelt, da sind sie sehr zufrieden mit, haben jetzt ja auch eine U19 und glaube auch eine U17 Frauenmannschaft am Start. Das läuft, ja? Das läuft.
Das sind noch positive Nachrichten. So, dann haben wir noch zwei Fragen. Fangen wir an mit einem wunderbaren Twitter-Handle. Der königsblaue Pessimist. Pessimist 1904 bei Twitter. Was macht euch Hoffnung, dass auch im Falle von 2-3 Niederlagen zu Beginn der Rückrunde Ruhe bewahrt wird und kein Einbruch des Systems Muslic erfolgt?
Oh, das ist zu viel Glaskugel. Also diese Situation so hatten wir noch nicht. Also wir hatten ja mal zwei Niederlagen in Folge dabei, war die eine allerdings im Pokal und die andere war dann ziemlich unglücklich in Karlsruhe. Danach hat Ron Schallenberg auch gesagt, das war ganz interessant und wichtig, dass sie da wieder schnell rausgekommen sind. Das haben sie gut gemacht. So drei Niederlagen in Folge und dann nur in der Liga oder zwei hintereinander in der Liga, das wäre auch wieder eine neue Herausforderung für Miron Muslic. Aber ich hoffe, dass die Voraussetzungen in der Rückrunde anders sind, dass nicht so viele Verletzte dabei sind. Weil das ändert alles. Das ändert alles, wenn der mal einen vollen Kader hätte. Er konnte ja nicht einmal an drei Spieltagen hintereinander dieselbe Elf aufbieten. Ne? Also von daher, das finde ich jetzt schwierig zu beantworten.
Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist, man wird sehen, was passiert. Ich denke aber auch, dass das System Muslic funktioniert natürlich auch bestenfalls dann, wenn er einen vollen Kader hat, wenn er nach 70 Minuten die ausgepowerten Spieler neu reinbringen kann. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann ist das halt schwierig, weil die Leute geben halt Vollgas und wenn die halt leer sind, dann sind die leer. Und wenn du nichts von der Bank nachlegen kannst, dann hast du halt einfach ein Loch. Und du hast das gesehen, zum Beispiel in Karlsruhe, als Schalke das Spiel noch aus der Hand gegeben hat, da musste Vitali Becker ausgewechselt werden, da musste Porat ausgewechselt werden, da musste das aus und so weiter und so weiter. Und dann stand am Ende, wir hatten jetzt Anton Donko, da war Anton Donko im Spiel und der hatte nicht die Spielpraxis, ist gar kein Vorwurf an ihn, stand dann einmal bei der Abseitsfalle zu weit hinten, Tor, Boom, verloren. So, ich denke, wenn die Personallage sich ein bisschen entspannt und dann auch entspannt bleibt, das ist ein großes Aber, dann glaube ich, ist von der Grundstimmung und allem eigentlich genug da, um auch so eine kleine Krise zu meistern.
Nichtsdestotrotz ist die Erwartungshaltung natürlich gestiegen mit dem Tabellenplatz. Auch wenn ganz viele sagen, wisst ihr, wo wir herkommen? Ja, das sagen einige, aber es gibt auch ganz viele, die sagen, jetzt müssen wir hoch, jetzt steigt Schalke auf und wenn Schalke jetzt nicht aufsteigt, wann dann? Und diese Erwartungshaltung sorgt natürlich auch für eine Drucksituation. Ne? Also das wird spannend.
Auf der anderen Seite, mit 37 Punkten nach der Hinrunde kannst du dich auch nicht hinstellen und sagen, ja gut, wir wollen jetzt Siebter werden. Also
genau.
Ist halt auch so, das gehört halt damit dazu. Ist eine junge Truppe, aber wir haben auch, das hatten wir auch schon, genügend Führungsspieler. Wir haben eine Achse auf Schalke, die da sicherlich da auch vorangehen kann. Hoffen wir mal, dass diese Krise dann nicht zu lang wird, weil das ist ja, glaube ich, auch das, was dann am Ende entscheiden wird im Aufstieg. Weil ich glaube, alle Teams werden in der Rückrunde noch ein Loch haben und die das meistern kann, dass dieses Loch möglichst kurz ist. Also
ja.
Die wird dann am Ende dann aufsteigen. So, letzte Frage, das kann man dann, glaube ich, kurz beantworten. Timo Agies EU bei Twitter, wer ist euer Spieler der Hinrunde? Dirk, beginn du doch mal.
Nikola Katic. Punkt. Einfach, ne? Ja, Nikola Katic, ne? Also allein wie der immer den Diver macht und jetzt Mika Valentovic auch angeleitet hat, das auch zu machen. Ich finde ihn einfach so überzeugend, so viel Ruhe. Der hat immer, irgendwas tut dem immer weh, er kämpft trotzdem durch, er hat eine Übersicht, er steht ja wie ein Turm da hinten drin, er gewinnt ja quasi jedes Kopfballduell, ist ein totaler Leader. Wenn du mit dem Interviews führst, die sind immer on point, die sind mit Hintergedanken, der Typ hat richtig, also da kommt richtig was bei rum, da kriegst du keine 0815 Antwort. Der wirkt einfach wie das ist im Endeffekt so, ich glaube, das wichtigste Puzzlestück in dieser Mannschaft ist Nikola Katic, weil der einfach die Ruhe und die Erfahrung hat und die in die komplette Mannschaft ausstrahlt.
Ja, ich habe zwischen drei geschwankt. Einer war Katic, der andere war Elfausi. Ich habe mich tatsächlich für Vitali Becker entschieden. Ich finde den Jungen Wahnsinn. Also muss ich ganz ehrlich sagen, so erfrischend, wie der sich da auch reinbeißt in die Duelle, jetzt auch zuletzt diese Kopfballduelle, wo er sich nochmal verbessert hat. Die linke Seite ist im Grunde dicht. Du siehst auch immer, der Typ ist auch nach 70, 80 Minuten im Grunde leer. Da kommt auch Kollege Sanchez mal rein. Aber diese 70 Minuten, da gibt der Junge Vollgas ohne Ende. Dieses Tor gegen Düsseldorf war absolut überragend. Also was für eine linke Klebe. Das war seit Panda und davor Böhme. Das sind so die letzten, und davor Anderbrügge. Das sind so die letzten drei, die da so einen linken Fuß hatten. Ein richtig guter Typ. Ich denke doch mal, dass auch Elfausi man hier hätte nennen können. Aber für mich ist es Becker, für dich Katic. Deswegen, das sind unsere Spieler der Saison. Jo, Dirk, dann würde ich sagen.
Boah, wir haben überzogen, ne? Ja. Egal.
Nicht. Ja. Aber wir waren auf eine Woche weg. Also, wir haben zwei Wochen jetzt gemacht. Und haben trotzdem nicht alles reinbekommen. Der ganze Rückrundenausblick und noch ein, zwei Punkte, die wir uns aufgeschrieben haben, haben wir jetzt alle gestrichen. Machen wir nächste Woche auch wieder Dienstag. Achten bitte nächste Woche noch einmal Dienstag, danach immer montags. Und dann wünsche ich allen Zuhörern einen guten Rutsch. Und das letzte Wort hat Dirk.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Robert, es war ein Genuss. Wir beide haben uns hier richtig schön reingeruckelt, oder? Vielen lieben Dank an euer Feedback. Gerne auch immer her damit, wenn ihr Themen habt oder Fragen, alles her. Ansonsten wünsche ich euch auch, kommt morgen gut rein. Ich weiß gar nicht, wie bei euch das Wetter wird. Bei uns wird es ganz okay. Die Kids freuen sich schon total hier. Ja, ich wünsche euch was und wir hören uns nächsten Dienstag. Was bist du am Lachen hier? Blöde mit dem Wetter, ne? Ja, ja.
Du fängst dann wieder mit dem Wetter
an.
Ja,
Mann, ich hätte auch mit Herrn Lachmann wieder, mein Gott.
Ja, also und ja. Auch Fragen zum Wetter immer her. Wir sind hier die Geologen.
Ja.
Genau, also dann mach's gut.
Meteorologen, nicht Biologen.
Geologen, habe ich gesagt. Geologen.
Ach so. Ah, okay, Entschuldigung. Aber, ich habe Biologen.
Aber Meteorologen ist, glaube ich, noch. Nee, Biologen ist was anderes.
Ja, ja, das stimmt. Eieiei. Aber also, wir hoffen, unser internationaler Flug heute hat uns auch ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall aus allen Ligen alles.
Ja. Und damit beenden wir es. Ich wünsche euch was.
Kommt also, gut rein.
Tschö.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.